Noch hilfreicher wäre, eine kleine Wahrnehmungskorrektur vorzunehmen. Aber dafür müsste er ja wissen, ey, ich habe da so eine Prägung schon früher und es passiert mir ganz schnell, dass ich in Situationen komme, wo ich mich nicht richtig wahrgenommen fühle. Dass diese Prägung sehr, sehr laut wird, also dass mein inneres Kind, mein Schattenkind sehr, sehr laut wird, furchtbar gekränkt ist und dann furchtbar wütend wird. Und da muss ich mich ertappen. Ich muss es merken. Wenn ich das nicht merke, kann ich mich nicht regulieren.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Und heute begrüße ich eine, ja, man kann fast schon sagen, alte Bekannte. Sie war im Podcast schon mal da in Folge 27. Damals haben wir uns über Beziehungsmuster unterhalten. Heute geht es um das Thema Emotionsregulation. Und ich spreche von Deutschlands bekanntester Psychotherapeutin und Psychologin. Außerdem ist sie Autorin und Podcasterin, hat inzwischen 14 Bücher veröffentlicht, wenn ich richtig gezählt habe. Und das auch international. Ich habe mal geguckt, also wirklich jedes Land der Welt dabei. Es ist fast schon einfach zu sagen, welche Länder nicht dabei sind. Also China, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien. Also da ist wirklich alles dabei. Ihr bekanntestes Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, hat 2025 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ich glaube, jeder, der in einer Buchhandlung schon mal war, hat dieses Buch auch schon mal gesehen und wahrscheinlich auch schon in der Hand gehabt. Die Rede ist von Stefanie Stahl. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute nochmal dabei sind. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
Vielen, vielen Dank auch für das sehr nette Intro, was Sie gerade gemacht haben.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn Leute Lust haben, sich mit mir über diese Themen zu unterhalten. Ich mache das Ganze ja auch, um selber ein bisschen was zu lernen. Und wie gesagt, heute geht es um das Thema Emotionen und Emotionsregulation. Und ich würde gerne einsteigen mit der Frage, Frau Stahl, wann haben Sie das letzte Mal selber gedacht, ach Mist, da war ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu emotional?
Das passiert mir immer mal wieder, in der Jugend oder in jüngeren Jahren, sagen wir mal so, noch mehr, weil ich auch eine gewisse Neigung zur Impulsivität habe. Was ich auch ganz gut kann, mir Emotionen hervorzurufen durch eigene Gedanken. Und da ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Ich gehe im Wald spazieren, die Sonne scheint, es ist ein wunderbarer Tag. Mein heißgeliebter schwarzer Schäferhund ist puppenlustig und fröhlich und rennt durch die Wälder. Und dann mache ich mir plötzlich eigene Gedanken und Bilder im Kopf, dass der irgendwann sterben wird. Und dann habe ich dann so ein Bild vor Augen, wie ich mit ihm auf dem Boden liege, weil er nicht mehr aufstehen kann, er in meinen Armen stirbt. Und dann stürze ich in einen tiefen Brunnen voller Depression und bin total traurig. Aber das Hier und Jetzt ist, der Hund ist puppenlustig und munter, die Sonne scheint, wir gehen durch den Wald. Aber ich glaube, das ist so ein Beispiel, mit dem sich auch viele identifizieren können, weil wir diese unglaubliche Eigenschaft haben, uns alles Mögliche vorzustellen in der Zukunft. Und dann muss ich mich ertappen und dann sage ich ganz laut, Steffi, das bringt dich jetzt keinen Schritt weiter. Und dann konzentriere ich mich ganz bewusst wieder aufs Hier und Jetzt. Also dann mache ich ganz bewusst die Außenwahrnehmung. Hier ist der Wald, hier sind die Bäume, da ist der Hund.
Ja, finde ich total spannend, vor allem, weil Sie mir meine zweite Frage jetzt quasi schon ein bisschen vorweggenommen haben. Bin ich meinen Emotionen hilflos ausgeliefert? Ist das etwas, was einfach mit mir passiert? Oder, und wie gesagt, Sie haben es ein bisschen vorweggenommen, kann ich daran was ändern? Kann ich meine Emotionen kontrollieren?
Ja, also da gibt es ja zwei Herangehensweisen, auf die wir ja bestimmt noch näher eingehen werden. Die eine ist die Prävention. Das heißt, da können wir ja nachher noch genauer darauf eingehen, ich bereite mich mal ein bisschen vor. Was weiß ich, Familienfest steht an. Und anstatt da einfach hinzugehen und mich darauf einzulassen, dass ich mir mal vorher überlege, wer wird denn so da sein und wer kann mich wo triggern. Na? Welche Frage könnte ich typischerweise wieder von Tante Elli erwarten, vielleicht die Triggerfrage, wann kommt denn endlich der Nachwuchs oder so, ja. Und dass ich mich innerlich darauf vorbereite und mir schon im Vorfeld ein paar Antworten zurechtlege, so dass ich nicht in dem Moment entscheiden muss, sondern sozusagen gerüstet bin. Ja. Oder ich habe immer alte Triggerpunkte, die mit mir und meiner persönlichen Vergangenheit zu tun haben. Ich spreche in dem Zusammenhang gerne von diesem inneren Schattenkind. Das sind so alte Kindheitsprägungen, wo ich so ganz wunde Punkte habe, dass ich die tiefer reflektiere, erkenne und deswegen viel besser regulieren kann. Und die dritte Möglichkeit, die habe ich ja eben angesprochen mit dem Hund, die Emotion ist schon da. Wie komme ich jetzt wieder raus? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten.
Gut, vielleicht kommen wir auf die eine oder andere Möglichkeit im Laufe des Gesprächs nochmal genauer zu sprechen. Woran erkenne ich denn, dass ich es eventuell etwas schwerer habe, als andere Menschen meine Emotionen zu regulieren? Also, dass ich daran vielleicht auch arbeiten sollte?
Naja, wenn es mir immer wieder passiert, dass ich emotional überreagiere. Oft merkt man das ja vielleicht nicht in dem Moment, weil man in dem Moment denkt, das hätte alles seine Berechtigung. Aber wenn man wieder unten ist und wieder bei Verstand ist, dass man dann schon denkt, Mist, das war völlig drüber. Entweder drüber in der Wut oder dass man sehr leicht kränkbar ist und deswegen wahnsinnig schnell traurig wird. Oder drüber in der Eifersucht. Es gibt ja so viele Emotionen, die so hochschießen können, und Emotionen widerfahren einem ja auch. Das sucht man sich ja in der Regel nicht aus, sondern zack, plötzlich ist sie da und dann muss man darauf irgendwie reagieren. Also das eine ist, dass ich für mich selber reflektiere oder auch gespiegelt kriege von der Umwelt. Mensch, da bist du immer ganz schön drüber, oder das scheint ja wohl echt ein schwieriges Thema für dich zu sein. Und der andere ist natürlich, wenn ich zu wenig Emotionen habe. Es gibt ja auch nicht wenig Menschen, die haben eher ein Problem damit, nicht, dass sie zu intensiv fühlen und ihre Gefühle nicht regulieren können, sondern dass sie eigentlich zu wenig fühlen, dass sie immer so, also dass sie wenig Zugang zu ihren Gefühlen haben und das irgendwie auch merken und oft sich selber vorkommen, so ein bisschen so wie nur funktionieren. Das sind oft die Menschen auch, die von sich selbst behaupten, sie funktionieren sehr stark. Und da ist der lebensgeschichtliche Hintergrund in der Regel immer, dass sie überangepasst sind, das heißt schon als Kinder sehr früh gelernt haben, ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle zurückzustellen, weil es im Elternhaus oder im Umfeld einfach Bedingungen waren, die das nicht wirklich erlaubt haben, dass sie als Kinder zu ihren Gefühlen stehen oder ihre Bedürfnisse ausdrücken. Zumindest partiell nicht. Das muss ja jetzt kein generelles Ding gewesen sein. Aber manche Eltern können zum Beispiel ganz schlecht mit Wut ihrer Kinder umgehen. Andere Eltern können schlecht damit umgehen, wenn ihr Kind weint. Manche Eltern haben selber überhaupt keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen und können deswegen die Kinder auch nicht gut begleiten in ihrer emotionalen Entwicklung. Was ich sagen will, beide Richtungen können Problem sein. Zu starke Gefühle, die einen überrollen und die man schlecht runtergefahren bekommt, aber auch zu wenig Gefühl.
Und es ist ja auch von der Situation abhängig. Also es gibt ja vielleicht auch Momente, wo es gut ist, wenn ich meine Emotionen nicht in voller Gänze spüre. Ich denke zum Beispiel an Trauer. Wenn ich jemanden verloren habe und dann die Trauer kommt, dann ist es manchmal ja auch, oder im ersten Moment erstmal gut, dann sind die Leute häufig in so einem Funktionsmodus. Müssen erstmal die Beerdigung klären und das Erbe und. In der Zeit wäre es ja gar nicht so gut, wenn mich meine Emotionen so überkommt. Ja, und wenn ich dann aus diesem Funktionsmodus raus bin, dann kommen langsam dann die Gefühle hoch.
Ja, genau. Das kann schon sein, dass manche Gefühle so ein bisschen verspätet kommen. Und manchmal ist der Funktionsmodus ja auch total wichtig. Aber wenn das so eine Art Dauerinstanz ist, dann ist es schwierig, weil man sich wenig lebendig fühlt, zu wenig am Leben innerlich wirklich teilnimmt und das zu diversen Problemen erstmal mit sich selbst führt, aber auch innerhalb der Beziehungen führt.
Das heißt, bei der Emotionsregulation geht es nicht nur darum, Gefühle einzufangen, die vielleicht ein bisschen überschießen, sondern es geht auch darum zu lernen, für den einen oder anderen Gefühle zu fühlen, die ich vielleicht lange unterdrückt habe.
Richtig.
Finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, weil im ersten Moment denkt man ja vielleicht daran, Emotionsregulation heißt, ich muss aufpassen, dass ich nicht so sehr überschieße.
Ja, damit wird es ja meistens auch assoziiert.
Genau.
Aber aus meiner wirklich sehr langjährigen psychotherapeutischen Erfahrung weiß ich, dass beide Richtungen ein Problem sind, ne?
Ja.
Und das darf auch nicht unterschätzt werden, wie viele Menschen es gibt, die wirklich keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Das sind einige.
Mhm. Vielleicht, bevor wir da nochmal drauf eingehen, was daran auch problematisch sein kann, machen wir mal einen kleinen Mini-Exkurs. Nämlich, wir sprechen die ganze Zeit von Emotionsregulation und Emotionen. Es gibt ja auch noch das Wort Gefühle. Ist das einfach synonym oder gibt es zwischen Emotionen und Gefühlen einen Unterschied?
Also das ist im Grunde eine etwas akademische Frage, weil im Alltagssprachgebrauch verwenden wir das Synonym, ich auch. Also ich bin da nicht sauber in der sprachlichen Unterscheidung. Streng genommen ist die Emotion der körperliche Ausdruck. Ja, also ich spüre zum Beispiel bei der Wut so ein ganz starkes Pulsieren in mir, ja, so ein Pochen, so ein Drängen, ne, und spüre es vielleicht auch im ganzen Körper, auch in den Fäusten und überall. Und das Gefühl geht in die Richtung, das ist das innere Erleben, die Bedeutung. Ich bin jetzt so wütend, weil ich fühle mich so gekränkt und die Mama hat schon wieder und ich habe ihr doch schon 100 Mal gesagt und na und ah, die macht mich so wütend und jedes Mal triggert sie mich. Das ist dann mehr so dieser ganze Bedeutungsrahmen und Raum, der mit der Emotion eben einhergeht. Aber ich finde es ein bisschen akademisch, also aber so könnte man das differenzieren.
Okay, ja, dann haben wir den akademischen Teil hiermit abgeschlossen und gehen wieder rüber in den praktischen Teil. Nämlich, wir haben es gerade schon gesagt, Emotionsregulation heißt, Gefühle sowohl zu regulieren, also zu managen, aber auch zu lernen, Gefühle zuzulassen. Und in Ihrem Buch, Das Kind in mir muss Heimat, in die muss Heimat finden, geht es ja eben auch um das innere Kind. Vielleicht können Sie in ein, zwei Sätzen nochmal zusammenfassen, was mit dem Konzept das innere Kind gemeint ist.
Mhm. Ich mache es ganz konkret, auch direkt an einem Beispiel, das auch in meinem Buch so ein Leitbeispiel ist, nämlich der Michael, der ist aufgewachsen mit noch 3 Geschwistern und die Eltern waren selbstständig und hatten eine Bäckerei. Und da liegt es ja auf der Hand, dass die Eltern natürlich wirklich sehr überfordert waren, all ihren Kindern die Aufmerksamkeit zu schenken und auch immer die Ruhe und die Gelassenheit zu schenken, die die Kinder eigentlich gebraucht hätten. Und deswegen fühlte der kleine Michael sich oft übersehen und auch zu kurz gekommen. Und kleine Kinder fühlen und denken dann ja nicht, Mama und Papa sind total überfordert und die müssten mal wirklich in eine längere Kur oder so und am besten noch ein bisschen Erziehungsberatung und überhaupt hätten sie besser nur ein Kind bekommen. So denkt man ja nicht und fühlt man nicht als kleines Kind, sondern man fühlt und denkt, ich bin der Fehler, ich falle zu Last, ich bin hier zu viel, ich bin nicht wichtig. Und so kommen halt auch so innere Glaubenssysteme zustande und weil sich das Gehirn ja entwickelt in jungen Jahren, verknüpft sich das dann so. Das prägt sich so ein im Gehirn. Und dann werde ich groß und das ist aber nun das Gehirn, was mir zur Verfügung steht. Das heißt auch, der große Michael, wenn er in Situationen kommt, wo er sich irgendwie übersehen und nicht richtig wahrgenommen fühlt, ich habe in meinem Buch dieses Beispiel, seine Freundin war mit Einkaufen dran und vergisst, seine Lieblingswurst mitzubringen. Und er stellt das abends fest und ist dann total getriggert, weil es für ihn aufgrund seines inneren Kindes, wie er geprägt worden ist, eben nicht einfach nur eine Vergesslichkeit war, sondern, aha, da haben wir es wieder, meine Bedürfnisse sind ja wieder nicht wichtig, ne? Ich zähle ja hier wieder nicht. So. Und dann schießt bei ihm die Wut hoch. Also erst die Kränkung, aber das merkt er gar nicht so richtig, weil sofort auf die Kränkung folgt die Wut in einem Schwung. Und dann titscht er aus. Und dann macht er der Sahara Vorwürfe und dann gibt es Streit und der Abend ist gelaufen. Ne? Das wäre so ein typisches Beispiel dafür, wie so eine alte Kindheitsprägung, die eben tief in einem sitzt, bei Michael das Gefühl, ich bin nicht wichtig, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen und so weiter, ich falle zur Last, ein unheimlich regieren kann und total im Griff hat im Hier und Jetzt. Ich sage immer, ich benutze immer gern das Wort Gehirnsklave, ja. Also in dem Moment, wo wir diesen alten Prägungen so ausgeliefert sind, weil wir sie auch nicht richtig reflektieren, Michael ist gar nicht bewusst, was da eigentlich in ihm passiert und dass das was mit seiner Kindheit zu tun hat. Wir im Grunde Sklaven unseres Gehirns sind, weil dann Prozesse ablaufen und Emotionen ablaufen und Verhaltensweisen daraus folgen, wo wir gar keine richtige Entscheidungsfreiheit haben. Also Michael kann in dem Moment gar nicht anders. Ja.
Also die Wut legt sich quasi über diese Kränkung, über dieses nicht gesehene Bedürfnis. Und er reagiert dann mit Wut statt mit dem, was eigentlich hilfreich wäre, nämlich zu sagen, ich fühle mich gerade nicht gesehen.
Genau. Und was da setze ich ja immer an, noch hilfreicher wäre, eine kleine Wahrnehmungskorrektur vorzunehmen. Aber dafür müsste er ja wissen, ey, ich habe da so eine Prägung schon früher und es passiert mir ganz schnell, dass ich in Situationen komme, wo ich mich nicht richtig wahrgenommen fühle. Dass diese Prägung sehr, sehr laut wird, also dass mein inneres Kind, mein Schattenkind sehr, sehr laut wird, furchtbar gekränkt ist und dann furchtbar wütend wird. Und da muss ich mich ertappen. Ich muss es merken. Wenn ich das nicht merke, kann ich mich nicht regulieren. Und nehmen wir jetzt mal an, Michael hätte das alles verstanden. Ich sage jetzt mal mit dem Augenzwinkern, er hätte mein Buch gelesen und durchgearbeitet. So.
Also Michael liest das Buch.
Genau. Und jetzt kommt er wieder in eine Situation, die so ähnlich gelagert ist. Das sind ja im Grunde genommen, die Situationen sind unterschiedlich, aber das Thema ist immer dasselbe. Das weiß ich, seine Freundin kommt zu einer Verabredung eine Viertelstunde zu spät. Bam. So, und er hat wieder. Und dann kann er sich ertappen, wenn er merkt, oh, hier kommt schon wieder das Gefühl, umschalten auf sein erwachsenes Ich, auf den erwachsenen Michael. Und dann kann er sich selbst beruhigen. Hier kann auch Selbstmitgefühl eine große Rolle spielen. Ach, du armes Schattenkind. Ja, früher bei Mama und Papa war das wirklich immer sehr schwierig. Und du hast dich oft nicht gesehen gefühlt. Aber guck mal, die Sabine, die liebt dich doch. Und die verspätet sich mal jetzt ein paar Minuten. Das hat doch gar nichts mit eurer Beziehung zu tun. Nein. Und dann verändert er die Wahrnehmung und damit die Bewertung der Situation. Und dann stellen sich ja diese starken Gefühle gar nicht mehr ein, weil es geht ja nicht um die Situation, die da draußen passiert, sondern immer nur darum, wie ich diese Situation interpretiere. Und wenn ich sie durch die Augen meines Schattenkindes interpretiere, dann habe ich natürlich auch diese belastenden oder destruktiven Emotionen. Aber wenn ich sie durch die Augen des Erwachsenen oder der Erwachsenen interpretiere, habe ich wesentlich mehr Abstand. Zumindest gilt das für all die Situation, wo das Schattenkind regiert. Es gibt natürlich auch Situationen, die sind objektiv sehr ärgerlich und dann haben wir auch ein gutes Recht, uns aufzuregen oder gekränkt zu sein. Aber viele Situationen oder Emotionen generieren wir uns ja selbst aus alten Kränkungen.
Aber wenn ich jetzt genau das gelernt habe, ne, ich habe nicht das Recht, mich aufzuregen, ich bin nicht so wichtig, meine Meinung wird eh nicht gehört und ich dadurch immer meine Emotionen weiter unterdrücke. Was kann aus psychotherapeutischer Sicht, was kann da mit Menschen passieren, die immer ihre Emotionen unterdrücken?
Ja, das Problem ist halt, was ich unterdrücke, kann ich auch nicht richtig regulieren. Also beziehungsweise habe ich da keinen richtigen Zugang zu. Und das ist ja im Grunde auch so ein bisschen wie mit Michael. Er hat ja im Grunde nie richtig reflektiert oder hat ganz oft seine Kränkungen auch beiseite geschoben als Kind. Und auch heute, wenn seine Freundin irgendetwas tut, was so eine alte Kränkung in ihm auslöst, er merkt ja gar nicht die Kränkung. Mhm. Er merkt nur die Wut, die nach vorne kommt. Ja, also das heißt, durch die Unterdrückung hat er auch keinen richtigen Zugriff drauf. Wenn er wüsste, hey, ich bin eigentlich gekränkt, dann könnte er auch nochmal anders reagieren und sich fragen, ist das jetzt wirklich richtig, gekränkt zu sein? Ist das Gefühl angemessen? Und Kränkung ist auch ein leiseres Gefühl als Wut, die eben schnell destruktiv werden kann. Das heißt, indem ich unterdrücke, kommen die Gefühle eigentlich immer wieder und auch stärker oder sie kommen gar nicht, aber sie kommen dann so auf Schleichwegen raus. Das belastet halt oft sehr, einfach sehr die Beziehung. Es gibt ja viele Menschen, die haben ein Problem mit Nähe und Bindung, sich wirklich einzulassen auf eine Beziehung, weil sie einfach als Kinder keine guten Bindungserfahrungen gemacht haben. Und die schon früh gelernt haben, zum Beispiel ihre Nähewünsche gar nicht richtig auszuleben und zu unterdrücken. Aber so ganz weg gehen die ja nicht. Also auch diese Menschen haben als Erwachsene trotzdem ja noch einen Bindungswunsch, haben aber nie gelernt, diese Gefühle wirklich zuzulassen und fahren immer so mit angezogener Handbremse Fahrrad. Das merkt natürlich der Partner oder die Partnerin und sagt dann mal, was ist mit dir los? Ich fühle mich von dir nicht richtig gesehen, ich fühle mich nicht geliebt. Oder sie brechen sehr früh sowieso Beziehungen ab, also dass es auch nie eine dauerhafte Bindung gibt. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, was so passieren kann, wenn ich Gefühle immer wieder unterdrücke. Ja, im schlimmsten Fall ist der berühmte Amoklauf, also ewig aggressionsgehemmt, das ganze Leben lang, bis dann irgendwann mal komplett die Sicherung durchknallt und man völlig übers Ziel hinausgeht.
Ich habe da so dieses Bild von so einem Schnellkochtopf im Kopf, ne? Dass der Druck sich immer weiter erhöht und irgendwann platzt das Ding. Ne? Und dann kann man nichts mehr dagegen tun.
Ja, oder was im Zusammenhang mit Wut auch hochgradig unangenehm ist, dass aggressionsgehemmte Menschen ja oft passiv-aggressiv sind. Und das ist ja auch fürchterlich. Also passiv-aggressiv ist ja so diese kalte Wut. Das sind Menschen, die keinen guten Umgang mit Wut in ihrer Kindheit und Jugend gelernt haben. Aber die Wut ist ja trotzdem da, aber sie durfte nie laut werden. Also haben die sich angewöhnt, so passive Strategien zu machen. Zum Beispiel den anderen auflaufen zu lassen, gegen eine Wand laufen zu lassen. Na, es wird einfach so die Mauer runtergezogen, es wird kein Konflikt geklärt, sondern der andere versteinert, zieht die Mauer runter, zieht sich aus dem Kontakt zurück. Das ist sehr, sehr unangenehm. Oder er macht Zusagen, die er dann aber nicht einhält, sagt immer, ja, hast ja recht und ich werde es ändern, passiert aber gar nichts. Also es gibt so viele Spielarten passiven Aggressionen, auch so immer zu spät kommen, trödeln. Das ist immer so eine Art der passiven Verweigerung. Das ist wirklich fürs Miteinander ausgesprochen belastend und lästig.
Kann ich als Partner, Partnerin, Mutter, Vater, Schwester, Bruder da irgendwie, gibt es da Wege, damit umzugehen oder denjenigen darauf hinzuweisen?
Ja, das ist immer so ein Ding bei Passiv-Aggressiven, weil die dann sagen, nö, ist doch nix. Nö, ist doch alles in Ordnung.
Nö, mach du mal.
Finde ich jetzt aber nicht so, du hast doch voll die Wand unten. So. Und es ist ja immer schwierig, andere Menschen zu verändern. Was helfen kann, das so ein bisschen zu reflektieren, am besten nicht in der akuten Situation, sondern in einer entspannten Situation, das mal anzusprechen. Und wenn man dann Glück hat, ist der andere offen und reflektiert sich und macht sich vielleicht auf den Weg, andere Wege zu finden, mit seiner Wut umzugehen, als dieses passiv-aggressive Ausagieren.
Und Sie haben es gerade gesagt, ich kann andere Menschen nicht ändern, sondern ich kann nur mich selbst ändern.
Ja, das ist ja das Schlimme.
Genau, das ist manchmal das Schlimme. Manchmal hätte ich gerne auch so einen Knopf an dem anderen, den ich dann drücken könnte. aber das geht nun mal nicht. Und jetzt haben wir gesagt, ich kann nur mich selber ändern. Wenn also Michael den Podcast jetzt hört oder auch jemand anders und sagt, Mensch, ich erkenne da vielleicht den einen oder anderen Punkt wieder und wüsste gerne, wo ich jetzt anfangen kann, etwas zu tun, etwas zu verändern. Was wäre so ein erster Schritt, um mich mal mit meinen eigenen Emotionen auseinanderzusetzen?
Also ich finde immer den wichtigsten Schritt, wirklich mal den Blick in die Vergangenheit zu machen. Wie war das früher bei mir daheim? Wie bin ich denn so aufgewachsen? Wie wurde denn in meinem Elternhaus mit Gefühlen umgegangen? Gab es da so Gefühle, die besonders erwünscht waren? Gab es Gefühle, die unerwünscht waren? Wie waren auch meine Eltern als Vorbilder so? Wie sind die denn eigentlich mit ihren Gefühlen umgegangen? Und so einfach mal auf seine Prägungen zu gucken und in dem Zusammenhang auch mal drauf zu gucken, was habe ich denn so für tiefste innere Glaubenssätze? Also Michael würde bei der Übung dann so feststellen, ach Mensch, das war ja nicht immer so leicht daheim. Die Mama war ständig gestresst. Der Papa war eigentlich fast nie anwesend. Der war immer nur in der Backstube, ne? Und hat der Mama eigentlich alles überlassen. Und ich habe mich oft übergangen gefühlt und nicht richtig gesehen gefühlt. Und dann spürt er mal so nach seinen Glaubenssätzen, ja, da sind wirklich so tiefe Glaubenssätze wie, ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig, meine Gefühle zählen nicht. So, also dass man mal einfach so sich auf den Weg macht, sein eigenes Schattenkind zu verstehen, sein inneres Programm zu verstehen. Ja, weil diese Programmierung, das ist quasi die Soft- und Hardware in unserem Gehirn. Und die bestimmt total darüber, wie wir uns selbst wahrnehmen und die Welt da draußen wahrnehmen. Und das kann man eben verändern. Ne? Sonst wäre es ja egal. Aber die gute Nachricht ist ja, man kann ja diese inneren Einstellungen auch verändern. Aber dafür muss ich erstmal wissen, dass ich sie habe und dass mein Schattenkind mich oft steuert und oft regiert. Also da ist eben dieser Blick in die Vergangenheit eigentlich unabdingbar, weil das ist der Zeitraum, wo diese Programmierungen stattgefunden haben. Und das ist, denke ich, schon mal so der wichtigste Schritt. Und im zweiten Schritt ist es dann natürlich wichtig, sich klar zu machen, dass das ja alles völlig willkürlich ist. Also wenn der Michael sich dann bewusst wird, sag mal, wenn jetzt meine Eltern viel mehr Zeit gehabt hätten und nicht den ganzen Stress gehabt hätten, dann wären die ja ganz anders mit mir umgegangen. Und dann hätte ich jetzt ganz andere Glaubenssätze. Also das ist ja völlig willkürlich. Oder in anderen Fällen, wenn die dann merken, Mensch, die Mama, die war wirklich nicht besonders bindungsfähig. Ne? Die hat ja selber schon durch ihre Kindheit und. Deswegen habe ich mich bei der nie richtig geliebt gefühlt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die wäre bindungsfähig gewesen oder ich hätte eine andere Mama gehabt, dann würde ich mich ja heute geliebt fühlen und hätte ganz andere Glaubenssätze, wie ich bin liebenswert, ich bin okay. Also im Grunde ist das ja völlig willkürlich und sagt doch überhaupt nichts über mich aus und meinen Wert aus, sondern doch eigentlich etwas nur darüber, über die Überforderung meiner Eltern. Und da tun sich halt manche Leute sehr schwer, weil sie halt diese tiefe Loyalität zu den Eltern haben, die dann sagen, wie, was soll denn das, sind jetzt meine Eltern an allem schuld, die haben doch auch nur ihr Bestes gegeben. Da regt sich in vielen schon so ein innerer Widerstand und das hängt eben mit diesen alten kindlichen Loyalitäten zusammen. Das sind ja auch oft Menschen, die schon als Kinder früh gelernt haben, so die Verantwortung zu übernehmen, dass ihre Beziehung zu den Eltern gelingt, also die immer eigentlich sich gut auf ihre Eltern eingestellt haben und sie auch oft entschuldigt oder freigesprochen haben. Denn man muss sich in gesunder Form von den Eltern lösen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Und idealerweise, wenn die Eltern einen hinreichend guten Job gemacht haben, also sie müssen nicht perfekt sein, hinreichend gut. Idealerweise findet das in der Pubertät statt. Da finden diese Ablösungskämpfe statt. Ne? Wo man dann auch mal wütend ist auf die Eltern, wo man Auseinandersetzungen hat und sich richtig so loslöst. Das gelingt aber Kindern viel besser, die aus einem sicheren Elternhaus kommen, also die sich geliebt fühlen, die eine sichere Bindung entwickelt haben, denen gelingt das viel besser, dann eben auch in die Autonomie und in die Auseinandersetzung zu gehen, als Kinder, die so unsicher gebunden sind, die immer noch so bangen und eigentlich ihr Leben lang oft kämpfen um die Anerkennung und Zustimmung ihrer Eltern.
Das heißt, Eltern müssen nicht perfekt sein, es reicht, wenn sie gut sind.
Hinreichend gut.
Hinreichend gut, okay. Ich fasse mal in meinen Worten zusammen, glaub nicht alles, was du denkst, sondern wenn an der einen oder anderen Stelle im Leben, in meinem Leben und im Leben meiner Eltern etwas anders gelaufen wäre, wäre ich heute vielleicht da auch an einer anderen Stelle und kann das ja vielleicht auch ein bisschen nachholen, ne? Indem ich sage, gut, wenn das bei meinen Eltern anders gelaufen wäre, wie könnte ich dann heute anders damit umgehen? Ja, und das dann vielleicht auch tatsächlich Stück für Stück ein bisschen lernen.
Ja, dafür habe ich ja das Konzept des Sonnenkindes entwickelt, ne? Das Schattenkind ist sozusagen, steht symbolisch für das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wo ich so ein paar schwierige Prägungen mitbekommen habe, wie der Michael, also wo er immer wieder in dieselbe Sackgasse läuft, bis er anfängt, das zu reflektieren und zu verändern. Und das Sonnenkind, das steht sowohl für unsere gesunden und positiven Seiten, als auch das, was gut gelaufen ist daheim, aber eben auch, und das ist so wichtig, für all das, was ich mir selbst im Erwachsenenleben neu gestalten kann. Also wenn ich aufhöre, mich mit meinem Schattenkind zu identifizieren, brauche ich ja eine neue Identifikation. Ich brauche ja irgendwas Neues. Also wenn Michael sagt, ach nee, stimmt, das war alles sehr willkürlich da und wäre Mama nicht so gestresst gewesen, dann wüsste ich ja heute, dass ich wichtig bin und meine Bedürfnisse zählen. Also ich identifiziere mich nicht mehr so mit meinen alten Glaubenssystemen. Dann brauche ich ja irgendwas Neues. Ja, was bin ich denn dann? Und dafür habe ich ja dieses Sonnenkind entwickelt. Und in all meinen Büchern, aber auch gerade in dem Kind in dir, das ist immer sehr praktisch. Also dass man eben, ich führe ja wie so Schritt für Schritt wie durch so eine Art Selbsttherapie. Und dann guckt man eben positiven / realistisch, also positiv realistischen Glaubenssätze, sind denn meiner heutigen Realität viel angemessener? Na, was ist denn wirklich wahr? Ja, meine Bedürfnisse zählen. Ich bin wichtig, ne? Und ich bin auf Augenhöhe, ja? Oder meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie Sabines Bedürfnisse. Also, dass man sich neue positive Glaubenssätze macht, die aber eben auch realistisch sind, ja? Also, ein neuer Glaubenssatz, ich bin der Größte oder so, das wäre jetzt so, ich sag mal, eine narzisstische Überkompensation. Nein, es soll schon auch realistisch sein. Und, dass man eben auch guckt, anstatt die alten Schutzstrategien, also bei Michael wird es ja immer sehr schnell destruktiv im Selbstschutz. Was wären denn sozusagen Schatzstrategien? Wie kann ich denn mich besser verhalten? Ich merke jetzt viel früher, das wäre jetzt das Sonnenkind, wenn ich mich gekränkt fühle. Ich gucke erstmal drauf, ich halte erstmal inne, dann spreche ich das vielleicht liebevoll mal mit Sabine an, sagt Mensch, anstatt eben gleich wütend zu werden, vielleicht kurz das Gespräch zu suchen, wenn das überhaupt noch nötig ist. Vielleicht erkenne ich auch sehr früh, im Grunde genommen bin ich hier auf dem falschen Pfad. Das hat gar nichts mit meiner Beziehung zu Sabine zu tun, sondern es ist wieder das alte Ding von früher. Und so kann man im Sonnenkind dann halt neue Glaubenssätze, neue Verhaltensweisen und so weiter einüben und einfühlen, die der heutigen Realität eben angemessen sind.
Und kann dann vielleicht auch sowas wie Selbstmitgefühl entwickeln und sich selber vielleicht auch verzeihen, wenn man an der einen oder anderen Situation nicht so funktioniert, wie man das vielleicht gerne hätte oder wie das vielleicht früher auch erwartet wurde.
Ja, Selbstmitgefühl ist ja heute ein ganz, ganz großes Wort und auch sehr irgendwie so in Mode, sage ich mal. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Element. Gerade Menschen, sehr mit ihrem Schattenkind identifiziert sind, haben ja sehr, sehr kritische Haltungen zu sich selbst verinnerlicht. Und gehen wahnsinnig streng mit sich um und hacken ständig auf sich rum, enttäuschen sich selber dadurch auch sehr häufig und blockieren sich eigentlich und blockieren damit auch indirekt ihre Beziehung. Also der Michael hat ja viel auch von seinen Beschämungsgefühlen. Der hatte viel Beschämungserlebnisse als Kind, weil er ja sehr viel Zurückweisung erlebt hat oder dass er nicht richtig gesehen wurde. Und das löst ja auch schnell Schamgefühle aus. Und dadurch hat er auch eine gewisse Härte sich selbst gegenüber entwickelt. Da ist eine Menge Wut in ihm durch diese alten Kränkungen. Und anstatt da mit so einer Härte gegen sich zu gehen, zu sagen, ach Mensch, du hattest es damals ja auch nicht leicht. Na? So, und in dieses Verständnisvolle, in diese Empathie zu gehen mit sich selber, kriegt dann viel besseren Zugang zu sich und eben auch zum eigenen Mitgefühl. Und das hat wieder eine Riesenauswirkung im Außen. Das heißt, indem er so wenig Mitfühlen mit sich selber ist, hat er auch einen Empathiemangel oft im Außen. Also wenn er zum Beispiel Sabine dann beschimpft wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, ist er ja in dem Moment völlig empathielos. Das macht ja auch was mit ihr. Und wir alle kennen ja zum Teil auch aus Serien, ich gucke gerade wieder so eine tolle Serie, diese Kudamm-Serie, die so in den 50er Jahren fängt die ja an.
Ja.
Und die Härte, mit der damals erzogen wurde und diese ganzen Traumata und diese Brutalität auch von Eltern zu ihren Kindern, ist ja alles, weil die Menschen mit sich selber so brutal sind. Und dann sind sie so brutal mit ihren Kindern und dann reicht sich das immer so weiter durch Generationen. Und deswegen, ich sage ja immer, Welt könnte so viel besser sein, wenn wir mehr Mitgefühl hätten. Aber wenn ich mich selber von meinen eigenen Gefühlen so abschneide, dann habe ich auch kein Mitgefühl. Wenn ich gegen mich selbst mit Brutalität vorgehe, bin ich auch leicht brutal gegen andere, weil ich mit Schwäche nicht umgehen kann, weil ich mit Ängsten nicht umgehen kann, ja, weil ich mit all diesen Dingen nicht umgehen kann. Und ich meine, alles Leid in dieser Welt hängt ja ganz viel mit Mangel an Selbstreflexion zusammen, hängt mit schrecklichen Kindheiten zusammen, hängt damit zusammen, dass traumatisierte Menschen später selber an die Macht kommen. Das ist ja eigentlich das Leiden dieser Welt. Und der Schlüssel wäre ja eben dieses Selbstmitgefühl und damit auch mehr Mitgefühl für das Leiden der anderen.
Da habe ich neulich was Schönes gesehen, nämlich wie man mit einem Kind umgeht, das einen Fehler macht und was das für eine Auswirkung auf ein Kind hat. Ne? Dass, wenn ein Kind, was weiß ich, eine Tasse runterschmeißt, ne? Da kann man ja auf zwei verschiedene Arten und Weisen reagieren. Man kann schimpfen und sagen, Mensch, warum kannst du nicht aufpassen? Ja. Jetzt ist die Tasse kaputt, jetzt guck dir das Chaos mal an. Ne? Oder man kann das Kind nehmen und sagen, Mensch, wie ist das denn passiert? Warum ist die Tasse denn kaputt gegangen? Und dann erfährt man vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Vielleicht wollte das Kind die Tasse in die Spülmaschine räumen. Ne? Also hatte eigentlich eine gute Intention. Und es ist einfach aus der Hand gerutscht, was ja uns auch mal passieren kann. Und wir schimpfen dann ja auch nicht so mit uns, im Idealfall. Es sei denn, wir haben es vielleicht als Kinder so gelernt.
Ja, also was eins der mächtigsten Gefühle überhaupt ist, ist ja Scham. Und wer als Kind sehr viel Beschämungserlebnisse hat, der ist im Gehirn halt wahnsinnig drauf programmiert, Beschämungen zu vermeiden. Und diese Menschen leben eigentlich chronisch in der Defensive. Also ihr ganzes inneres System ist eigentlich darauf ausgerichtet, Zurückweisung und Beschämung zu vermeiden. Das heißt, sie sind im Grunde genommen immer negativ motiviert. Wir sprechen ja in der Psychologie von Annäherungs- und Vermeidungszielen. Und wenn ich im Wesentlichen Vermeidungsziele habe, weil ich will nicht beschämt werden, ich will nicht abgelehnt werden, lebe ich immer in der Defensive und ich kann mein Ziel im Grunde auch nie erreichen, weil kaum habe ich eine potenzielle Beschämung vermieden, taucht ja schon wieder die nächste Situation auf. Während Menschen mit Annäherungszielen, die sagen, ja, ich würde gerne, was weiß ich, die Frau zur Freundin haben. Ich würde gerne den Job wechseln. Ich würde gerne einen Studienabschluss machen. Also die vor allen Dingen Annäherungsziele haben. Die wissen ja auch, wann sie ihr Ziel erreicht haben. Während die, die immer nur in der Vermeidung sind, im Grunde ständig auf der Hut sind. Ne? Ständig in sprungbereiter Wachsamkeit. Was kann jetzt wieder als nächstes passieren? Wo ist der nächste Angriff? Das ist ein sehr, sehr anstrengendes Leben.
Ja, wenn ich mit dem Satz durch die Gegend gehe, ich darf auf gar keinen Fall irgendeinen Fehler machen, dann kann ich ja nur scheitern, weil ich werde Fehler machen.
Richtig. Und ich werde mir auch viele Möglichkeiten verbauen, beziehungsweise sie nicht nutzen, weil sie scheinbar zu fehleranfällig sind. Also viele bleiben dann ja auch unter ihren Möglichkeiten. Oder, was auch nicht selten passiert, dass sie extrem ehrgeizig sind, auch wahnsinnig weit kommen in ihrer Karriere und trotzdem eigentlich nie so richtig glücklich sind.
Weil sie immer das Gefühl haben, es ist noch nicht genug.
Genau. Und dieses innere, ich genüge nicht, durch die äußeren Erfolge ja nicht wirklich geheilt wird. Weil diese tiefe Prägung, deswegen ist es so wichtig, diese Hausaufgaben zu machen und zu sagen, hey, wieso fühle ich mich eigentlich häufig so? Was ist denn dann damals passiert? Also wir wissen ja aus so vielen Biografien von hocherfolgreichen Menschen, dass sie trotzdem nicht richtig glücklich sind, ja, dass sie unter Ängsten leiden, unter Depressionen leiden, unter ganz viel Selbstzweifeln leiden. Weil der äußere Erfolg heilt das Schattenkind eben nicht. Das gibt kurzfristigen Boost, kurzfristigen Kick, aber der ist auch schnell wieder verflogen.
Wenn ich nicht an das eigentliche Thema rangehe, dann werde ich diesem Kick immer wieder und immer wieder hinterherjagen. Aber er wird am Ende nicht reichen.
Genau.
Von daher lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen und an das ranzugehen, was wirklich dahinter steckt und daran zu arbeiten. Und wir haben ja heute gehört, dass es Möglichkeiten gibt, daran zu arbeiten. Und wer sich damit näher beschäftigen will, kann sich ja auch mit ihren Themen mal auseinandersetzen. Wir verlinken natürlich die Website und es gibt einen Podcast und es gibt, wie gesagt, die Bücher und es gibt Kurse und. Also man kann da ja ganz, ganz viel machen. Ich würde gerne zum Ende hin nochmal so zwei, drei Tipps rausgeben. Es ist ja nicht immer das tiefgreifende Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, sondern manchmal brauche ich ja vielleicht auch mal so 2, 3 schnelle Tipps, um mich in dieser Situation, was weiß ich, an der Kasse oder am Parkautomaten oder in der Arbeit, in der Situation mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen, um mich da mal schnell einzufangen. Was gibt es da? Was kann ich da tun, wenn ich kurz davor stehe, irgendwas Dummes zu machen? Wie kriege ich das hin? Da die
Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, kommt auch auf die Situation an. Also das Wichtigste, um erstmal aus dem unangenehmen Zustand rauszusteigen, ist oft Ablenkung. Mhm. Dass man wirklich bewusst versucht, aus der Situation rauszugehen. Oder wenn man merkt, die Emotion ist jetzt sehr, sehr groß, helfen auch Kältereize. Ja. Oder dass man mal einen halben Liter Wasser in einem Stück trinkt oder tatsächlich sich kneift oder eine scharfe Chili beißt. Also dass man im Gehirn eine Reizunterbrechung macht. Es hilft auch, dass man kürzer einatmet und länger ausatmet. Also 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen. Solche Maßnahmen können durchaus helfen, auch ein paar Liegestütze zu machen, den Stress erstmal so ein bisschen körperlich abzubauen, hilft. Also alles, was verhindert, dass ich sofort reagiere, ne? Die Situation verlassen. Und in vielen Situationen hilft eben auch ein Perspektivenwechsel. Denn man kann sich in Sachen reinsteigern, man kann es jetzt auch sein lassen. Also ich mache oft Perspektivenwechsel, was weiß ich, ich stehe im Stau, ist jetzt unvermeidbar. Dann sage ich, Steffi, du kannst dich jetzt darüber aufregen und es wird die Situation im Äußeren ja nicht verändern. Du kannst in der Zeit aber auch einen schönen Podcast hören oder was weiß ich, ein wichtiges Telefonat führen oder was auch immer, ja. Oh. Also viele Emotionen sind zum Teil auch eine Frage der persönlichen Entscheidung.
Ja.
Also sehr oft und öfter als wir denken, haben wir doch noch die Möglichkeit, uns dagegen zu entscheiden. Selbst impulsive Menschen, weil die frage ich oft, also oder früher, wo ich noch mehr Psychotherapie gemacht habe, sag mal, passiert dir das auch bei deiner Chefin? Nö. Dann sage ich, aha, also hast du ja doch einen Entscheidungsspielraum, ne? Bei der erlaubst du dir das nicht. Also hast du ja einen Entscheidungsspielraum, bei deiner Frau flippst du aus. So, um mal bewusst zu machen. Und da würde ich auch viel ansetzen, dass man sich dafür entscheidet oder dagegen entscheidet, jetzt so stark in die Emotionen hineinzugehen. Sei denn, ist eine wichtige Emotion, die auch verarbeitet werden will. Also zum Beispiel akute Trauer, dass man sagt, okay, ich lasse sie jetzt auch mal zu. Ich heul mich da jetzt mal durch, bis es irgendwann wieder gut ist. Ja. Aber oft, wenn wir so aus der Kränkung heraus handeln, wenn wir aus der Wut heraus handeln, wenn wir aus der inneren Genervt- und Gereiztheit, das haben wir eben gerade in so Situationen, Schlange in der Kasse, zu viel Gewusel, man fühlt sich überall aufgehalten, dann steht man irgendwo noch im Stau, dass sich so eine innere Gereiztheit anstaut, die einen dann auch ungeduldig macht mit anderen Menschen. Und da haben wir eigentlich ziemlich viele Entscheidungsfreiräume. Und die sollte man stärker nutzen, anstatt sich immer da so gehen zu lassen.
Das finde ich doch einen schönen Tipp, den wir am Ende nochmal mitgegeben haben. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz viel besprechen.
Ich würde dem gerne noch was hinzufügen, weil ich muss jetzt gerade so an die Japaner denken, weil ich habe mich neulich nochmal so ein bisschen oberflächlich, bin da jetzt nicht so tief reingegangen, mit der japanischen Kultur auseinandergesetzt. Mhm. Die sind ja über die Maßen höflich. Mhm. Das hat natürlich auch seine Nachteile, aber ich gucke jetzt mal auf die Vorteile. Das macht was mit einem, wenn man immer nur so einen freundlichen Umgang hat. Und deswegen, ich plädiere auch immer für die Freundlichkeit, weil letztlich zahlt es auf die eigene Laune ein, wenn man sich wirklich bemüht, ein freundlicher Mensch zu sein. Man fühlt sich dann auch selber besser. Man kriegt auch eine andere Resonanz aus dem Umfeld. Und ich sage immer, auch wenn man eine Auseinandersetzung oder wenn man irgendetwas sagen muss, also irgendwie eine Grenze setzen muss. Es geht keine Informationen verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Ja, also alles, was ich oder überall, wo ich mich vielleicht beschweren will oder sagen will, so geht das nicht, kann man auch alles sehr, sehr freundlich formulieren. Keine Informationen
verloren. So ein Plädoyer für mehr Freundlichkeit.
Ja.
Sehr schön. Das finde ich ein gutes Schlusswort. bedanke mich für das Gespräch und für die tollen Informationen und Tipps, die wir bekommen haben. Und ja, bin gespannt, was wir für Rückmeldungen bekommen. Die können wir bekommen über podcast@familienservice.de. Schreibt uns da gerne, gebt uns da gerne Rückmeldungen oder stellt Fragen und wir kommen dann gerne nochmal darauf zurück. Ich sage ganz herzlichen Dank und die letzten Worte gehören wie immer meinem Gast.
Wir hatten es ja, oder ich habe eben auch ein bisschen von Selbstmitgefühl und überhaupt Mitgefühl gesprochen. Ich denke, das ist wirklich wichtig, dass wir versuchen, freundlicher und mitfühlender zu werden. Und wenn einem das ein paar Mal am Tag gelingt, dann hat man schon wieder was Gutes getan.
Vielen lieben Dank. Dann bedanke ich mich fürs freundliche Zuhören, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, über podcast@familienservice.de freuen wir uns über Feedback und ich verabschiede mich.